willkommen bei Kaffee Plus und sozusagen auch herzlich willkommen im Dschungelcamp Jens Lehrich. Ja, bei uns ist ein bisschen gemütlich heute und sehr grün. Wäre das was für dich, Dschungelcamp?
Naja, also das Dschungelcamp jetzt als Sendung vielleicht nicht, zumal ich Angst vor Schlangen habe. Habe ich schon immer gehabt, ja. Ich frage mich, woher das kommt. Ich habe nie mit Schlangen Kontakt gehabt, außer mal im Zoo, aber vielleicht, keine Ahnung, aus vorherigen Leben, man weiß es ja immer nicht. Die Frage stelle ich mir wirklich. Also, wieso hat man vor etwas Angst? Vor der einen Sache ja, vor der anderen Sache nein. Bei mir sind es immer Schlangen gewesen. Ich habe zum Beispiel nicht so eine Angst vor Spinnen. Also Spinnen kann ich auch so in die Hand nehmen und raustragen. Mhm. Aber bei Schlangen, da hört bei mir die Freundschaft auf. Da habe ich sogar im Zoo Probleme, sie mir anzuschauen.
Bei Schlangen im Zoo, wobei die sich ja gut tarnen und verstecken können.
Naja, oder? Einfach so dieses, ich keine Ahnung, das ist so, da kriege ich sofort Gänsehaut.
Ich glaube, hier gibt es nur Elefanten ausgestopft, aber
ist gut. Nee, ich drehe mich jetzt auch schon immer um, ob da irgendwas genau, so über meine irgendwas, Schulter
aber hier kriegt. Ist Beton unten drunter. Ja, wir sind in der Pfennerhall und zeichnen hier der Kaffee Plus noch auf. Du warst ja schon auf dem Ruderboot. Ja. Und wer sich jetzt fragt, oh, die Stimme kommt mir so bekannt vor, der kennt dich vermutlich aus dieser Comedy-Reihe Baumann und Klausen, die ja in 21 Radiostationen seit über 30 Jahren läuft. Mhm. Und ich selbst habe das auch wahnsinnig gerne im Radio immer gehört, diese Beamtenposse quasi, die du da machst. Und daher kennt man dich vielleicht als Stimme. Ansonsten machst du ganz viel selber jetzt auch YouTube und du hast beim Radio angefangen, vor
30 Jahren knapp. Ja, so. Ja, ich bin ursprünglich gelernter Journalist. Also mich hat das anders. Ich wollte eigentlich immer zum Fernsehen als ganz junger Mensch. Und ich habe da Lunte gerochen, weil damals, ich komme aus Nordrhein-Westfalen, aus Bad Salzuflen, und damals war bei uns in Nordrhein-Westfalen Michael Schanze zu Gast mit seiner Sendung Spiel ohne Grenzen. Und es war eine Open-Air-Veranstaltung und ich habe da als 18-, 19-Jähriger, ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich genau war, da gestanden und habe jeden Tag fasziniert zugeschaut, wie das aufgebaut wird. Mhm. Und dann habe ich von meinem Tennisverein eine Anfrage bekommen, ob wir nicht als Team an der Sendung teilnehmen möchten. Und da war ich natürlich, ja klar, wow, also ich darf an der Sendung teilnehmen. Und dann haben wir da irgendwie mit dem Tennisverein, ich glaube, haushoch verloren das Spiel, aber das war egal, ich war in dieser Sendung. Und war dann auch auf dieser Aftershow-Party und habe dann da Michael Schanze getroffen und bin dem nicht wieder von der Seite gewichen, weil ich halt viele Fragen hatte. So, ich glaube, der war total genervt von mir und hat dann auch früher diese Party verlassen. Aber ich wollte halt wissen, wie kommt man zum Fernsehen, was muss man da machen und so weiter und so fort. Naja, und so hat sich das halt ergeben und bin dann aber auch, weil ich schon immer neugierig war, wie das Leben funktioniert, erstmal mit Journalismus eingestiegen. Also ich habe so während meiner Schulzeit schon für Tageszeitungen dann gearbeitet, habe dann irgendwann mit Ach und Krach mein Abitur gemacht, also wirklich übler Durchschnitt. Aber meine Eltern, besonders meine Mutter, waren froh, dass ich es überhaupt geschafft habe. Und dann war für mich klar, ich will auf gar keinen Fall studieren, sondern ich möchte den Journalismus weitermachen. Dann kamen gerade so die lokalen Radiosender bei uns in der Region, Radio Herford, Radio Bielefeld, Radio Lippe. Und das war für mich dann mega spannend, dabei zu sein. Und ich habe dann da ein Praktikum bekommen bei Radio Herford damals und habe da so meine ersten Schritte im Radiobereich gemacht. Mhm. Und ja, so fing das alles an. Und habe mich dann irgendwann auf ein Volontariat bei RSH beworben in Kiel, habe das Volontariat bekommen. Und da ist dann die Comedy-Serie entstanden.
Mhm. Als du beim Radio eingestiegen bist, kannst du dich noch erinnern an deinen ersten Beitrag? Hast du auch Umfragen und Beiträge und sowas gemacht?
Also ich kann mich erinnern an meinen ersten Beitrag vor allem als Volontär. Und zwar hatte ich eine Umfrage gemacht und der Chefredakteur hat mir damals gesagt, also das wäre die schwächste Umfrage gewesen, die er je gehört hat. Und ich war total fix und fertig, weil ich dachte, das gibt's doch nicht. Ich hatte ja beim Lokalradio schon irgendwie einiges gelernt, aber meine Umfrage war viel zu lang, viel zu ausführlich. Ich musste halt auch irgendwie lernen beim Privatradio, das muss alles kurz, knackig auf den Punkt sein, damit es den Hörer an den Ohren herbeizieht. Und da habe ich viel gelernt. Und das war mein erster Beitrag, an den ich mich wirklich erinnern kann. Und beim Lokalradio, mein erster Beitrag, war eine Live-Reportage von einer Ratssitzung. Da habe ich mich also mit meinem, das war noch so ein C-Netz-Telefon, vor das Rathaus in den Innenhof gestellt. Und während die da oben dann getagt haben, bin ich zwischendurch raus und habe diesen Live-O-Ton fürs Radio gesprochen. Und das hat mich schon immer fasziniert, Journalismus, Menschen treffen, Zusammenhänge verstehen. Und dann bin ich aber für viele Jahre erstmal bei der Comedy gelandet, die mich auch fasziniert hat und die natürlich mir auch diesen Traum ermöglicht hat, auf einer Bühne zu stehen. Und das hat sich ja dann mit Baumann und Clausen auch über die Jahre sehr schnell und rasant entwickelt.
Ja, wie kamt ihr überhaupt zu dieser, war das mal ein Gag, den man in der Pause macht oder so, ihr zwei?
Nee, ich habe also mit meinem Kollegen zusammen eine WG gehabt und in dieser WG haben wir abends so beim Feierabendbier überlegt, was man so alles Verrücktes anstellen kann, weil ich war zum Beispiel zu dem Zeitpunkt jetzt in den Nachrichten und also Volontär in den Nachrichten bedeutete halt damals, Ticker-Meldungen zu reißen. Da liefen so ein paar DPA-Ticker und da muss man die ganze Zeit irgendwie Ticker-Meldungen reißen und dem Chefredakteur oder dem Chef-Nachrichten Menschen vorlegen. Und der hat dann gesagt, ja, schreib da mal eine Nachricht von und da mal eine Nachricht. Mhm. Und das fand ich jetzt auf Dauer, so in so einer Nachrichtenredaktion zu arbeiten, erstmal nicht so prall. Und so ist aus dieser Langeweile dann irgendwie entstanden, dass also wir abends in unserer WG eine Situation hatten, da habe ich ihm berichtet von einem Erlebnis in einem Rathaus im hohen Norden. Und da habe ich auf einen Baudezernenten gewartet, auf ein Interview. Und die Sekretärin hat sich damals so ganz relaxed irgendwie die Fingernägel lackiert, den Gummibaum poliert. Und ich dachte immer, Mensch, das ist ja entspannt hier. Ich habe da gewartet, dachte, das wäre ihre Pause. Aber das war einfach, weil die da nichts zu tun hatte. Und das habe ich abends meinem Kollegen Frank erzählt. Und daraus sind dann so diese ersten Ideen für Baumann und Clausen tatsächlich auf einer alten Persilpackung entstanden. Und da habe ich dann während der Nachrichtenschichten, deswegen erzähle ich das immer so, die ersten Folgen heimlich geschrieben. Das durfte natürlich der Nachrichtenchef nicht mitbekommen. Und dann haben wir uns ins Studio verkrochen, haben das aufgezeichnet und das kam von Anfang an recht gut an. Und so hat sich das dann über die Jahre entwickelt.
Weißt du, wie viele Folgen ihr mittlerweile gemacht habt oder wiederholt ihr die auch?
Nee, weit über 7000 insgesamt.
Ja. Also man braucht ja auch immer wieder neues Futter, neue Ideen, neuen Stoff. Wie macht ihr das oder habt ihr mittlerweile auch Gagschreiber, wie man das so nennt?
Nee, haben wir nicht. Haben wir mal probiert eine Zeit lang, weil wir auch gedacht haben, Mensch, möglicherweise kriegt man dadurch dann auch noch irgendwie nochmal einen anderen Input rein. Das war eher so, dass am Ende das, was von den Gagschreibern kam, wir wieder selbst umschreiben mussten, sodass man dann auch hätte sagen können, ja gut, dann machen wir es gleich selbst. Und so sind wir dann dabei geblieben und haben das alles selbst geschrieben in den letzten fast 30 Jahren jetzt. Und das ist auch etwas, das, du wirst das auch kennen, man lernt das halt. Also das ist, du könntest mir jetzt hier einen Laptop aufstellen, aufklappen und dann würde ich dir eine Baumann und Clausen Folge schreiben, weil irgendeine Situation hat es immer gegeben an dem betreffenden Tag, die man dann in so eine Folge packen kann und die den Leuten gut gefällt.
Gab es denn mal Reaktionen von den Behörden, von den Bauämtern oder so, wo die sich entweder aufregen oder sagen, ey, ihr trefft ja den Nagel auf den Kopf?
Also lustigerweise, relativ zu Beginn, nach kurzer Zeit, hat sich der Deutsche Beamtenbund bei uns gemeldet und war nicht so amused, auf gut Deutsch gesagt, und wollte von uns ein paar Folgen haben, um das mal da vorzuspielen. Und wir waren total irgendwie in Angst, weil wir dachten, oh Gott, was passiert jetzt? Der große Deutsche Beamtenbund findet unsere Serie wahrscheinlich überhaupt nicht lustig. Und dann kam irgendwann unser Chefredakteur nach einer Woche und sagte, die haben sich gemeldet und wir schon so, oh Gott, jetzt verlieren wir wahrscheinlich gleich unseren Job. Also total irgendwie. Und dann meinte er, die haben sich gemeldet, die wollen mehr Folgen. Und denen hat das also gut gefallen. Und ich glaube auch, das ist halt, Baumann und Clausen ist unpolitisch, Baumann und Clausen ist Familienhumor, das ist so den Leuten vom Munde abgeschaut und das ist auch über die Jahre immer so geblieben, wir tun niemandem weh damit, wollen wir nicht, also wir verletzen niemanden, sondern es geht einfach darum, mehr so in diese Fantasiewelt einzusteigen, dieser beiden Figuren, dieser beiden Protagonisten mit all den anderen Figuren, die man so kennt, nur aus der Fantasie, wie den Ehefrauen zum Beispiel oder dem Sohn des Oberamtsrates.
Ich finde ja, solche Comedy-Sachen sind ja so die Lichtblicke im Radio. Ich habe so den Eindruck, das Radio hat sich ganz schön verändert. Also es wird mir zu sehr zugeklatscht mit Werbung, auch mit Eigenwerbung und eben viel zu schnell, viel zu kurz. Also ich weiß nicht, wie erlebst du das?
Ach, ehrlich gesagt, ich finde es immer, das ist so, ich selber oder die meisten, die ich kenne, sind ja auch mittlerweile so, dass also Radio ist so ein täglicher Begleiter zu bestimmten Zeiten und ist so wie so ein guter Freund am Morgen, wenn man duscht oder wenn man frühstückt oder wenn man zur Arbeit fährt. Und dann hat man ja auch heutzutage die Möglichkeit zu sagen, okay, man hört morgens auf der Fahrt zur Arbeit Radio und dann hört man vielleicht mittags mal irgendwie eher was von auf dem iPhone oder auf dem anderen Smartphone, ich komme gerade nicht drauf, aus irgendeiner Mediathek, iTunes oder wie das alles heißt, Spotify, das wollte ich sagen. So und abends hört man wieder Radio. Also man hat ja einfach die Möglichkeit, sich das selbst so zu mischen und das Angebot so zu nutzen, wie man das braucht. Deswegen so pauschal kann ich das nicht sagen. Alles verändert sich ja am Ende und alles unterliegt irgendwie einer bestimmten Evolution und man, ob man das jetzt alles immer gut finden muss, keine Ahnung. Also vieles ist gut, vieles ist nicht so gut, aber grundsätzlich ist es ja sehr erfolgreich. Und so haben wir das auch immer mit unserer Comedy-Serie Baumann und Clausen gesagt, die ist jetzt seit 30 Jahren eben erfolgreich. Und irgendwas scheinen wir da ja richtig zu machen. Und auch da wird es Leute geben, die sagen, also heute die Folge, die hat uns nun gar nicht gefallen, ja, dafür ist so. Und auch da entwickeln wir uns weiter. Auch da gibt es mal andere Themen wieder, wo vielleicht der ein oder andere sagt, jetzt über, weiß ich nicht, die Ernährungsgewohnheiten von Hans Werner, die Folge finde ich jetzt irgendwie nicht so toll. Und dafür finden sie dann aber ein aktuelleres Thema toll. So sehe ich das grundsätzlich, also ja, es entwickelt sich alles weiter, so auch das Radio und das ist auch gut so.
Wenn ich dich so erlebe und auch schon im Ruderboot, du wirkst so reflektiert, also so gesetzt und so ruhig und so überlegt. War das schon immer so bei dir?
Also? Nee, gar nicht. Ich bin vom Sternzeichen Herr Schütze und also ich habe einfach in den letzten Jahren gelernt, dass Reflexion und Ruhe und Bewusstsein und Bewusstheit vor allem mir einen unglaublichen Lebensgewinn verschafft. Wenn ich nämlich aufhöre, die ganze Zeit mich nur im Außen aufzuhalten, andere zu kritisieren, zu gucken irgendwie, wo kann ich meinen Senf dazugeben, sondern vielmehr mich immer zu fragen, was hat eigentlich das, was ich da im Außen erlebe, gerade mit mir selbst zu tun? Also warum gehe ich damit in Resonanz? Ja, und das ist für mich ein großer Gewinn und deswegen ist es tatsächlich heute so, dass ich ruhiger geworden bin. Ich bin jetzt 50 Jahre alt und vielleicht ist das auch dem Alter geschuldet, dass man irgendwie so, ja, nicht mehr so wie mit 30 oder 40 alles so schnell rausbrüllt und sich, ja, weil man eben merkt, das ist auch ein ganz großer Energieverlust. Ja, also und Energieverlust führt immer wieder dazu, dass ich mich an einer anderen Stelle auftanken muss. Und die Frage ist, kann ich diesen Energieverlust durch Bewusstsein minimieren, indem ich einfach es gar nicht erst zu dieser Aufregung kommen lasse, weil ich relativ schnell verstehe, es hat was mit mir zu tun. Weil immer, wenn ich mich aufrege, muss es was mit mir zu tun haben. Ich muss in mir irgendetwas haben, womit ich in Resonanz gehe, sonst würde ich mich nicht darüber aufregen.
Ja, und das heißt, du regst dich gar nicht mehr auf?
Oder doch.
Du schaust Dinge nicht mehr an?
Doch, oder ich rege mich auf. Ich rege mich auch gerade in diesen Zeiten auf, wenn ich teilweise also sehe, und ich will in diesem Gespräch gar nicht mit dir über irgendwelche Corona-Maßnahmen hin oder her oder richtig oder falsch diskutieren, aber es gibt einfach Dinge, über die ich mich wahnsinnig aufrege, wenn ich nämlich sehe, dass bewusst anderen Menschen, Kindern vor allem, Schaden zugefügt wird. Darüber rege ich mich auf und das artikuliere ich auch lautstark. Und trotzdem weiß ich, dass die Lösung nicht in der lautstarken Artikulierung liegt, sondern darin, für mich zu gucken, wie kann ich da der eigenen Familie helfen, wie kann ich aber vielleicht auch ein Angebot für andere machen und ihnen helfen, um über, ich sag mal, kreative kleine Lösungen, darüber haben wir ja auch eben bei Ruderboot gesprochen, ist für mich so erträglich wie möglich zu machen und eben auch jetzt unter anderem zum Beispiel für Kinder, die den ganzen Tag mit einer Maske rumrennen müssen, die sich testen lassen müssen, wo man sagen muss, und jetzt kommen wieder die sagen irgendwie, ja, Corona-Leugner, nee, ich leugne das gar nicht, also steht mir gar nicht zu, ich bin gar kein Mediziner, von daher, warum sollte ich das leugnen? Und ich sehe das ja, dass es da mit Menschen sehr, sehr schlecht geht und auch vielen Menschen sehr, sehr schlecht geht und trotzdem muss man ja immer die Kollateralschäden, die Verhältnismäßigkeit im Blick behalten und das ist das, was mir halt fehlt. Ja, also man sagt auf der einen Seite, wir müssen uns alle vor diesem Virus schützen. Man nimmt aber auf der anderen Seite gerade in Kauf, dass durch bestimmte Maßnahmen gesunde Kinder zu verdächtig kranken Kindern gemacht werden. Und das macht was mit den Kindern, das traumatisiert sie. Und das macht mich dann schon auch wütend und da kann ich auch richtig sauer werden. Aber ich weiß, wie gesagt, die Lösung liegt nicht in der Wut. Die Wut muss da sein, sie darf sich auch zeigen, sie kann kommen, sie geht wieder. Aber aus der Wut die Energie zu nehmen, um das in kreative Lösungen umzuwandeln, das ist etwas, was ich versuche, was mir auch nicht immer gelingt. Da müsstest du einfach nur meine Frau fragen. Die bringt mich dann nämlich immer wieder auf den Teppich und sagt, jetzt reg dich darüber nicht so auf. Kannst du es gerade ändern? Das fragt sie mich dann immer. Wenn ich dann sage, nein, ich kann das gerade nicht ändern, sagt sie, siehst du, dann guck doch irgendwie, was kannst du ändern, was kannst du in deinem Umfeld ändern. Und das ist dann auch eine große Hilfe in dem Fall.
Wie warst du selber als Kind? So, wenn du in deine Schulklasse guckst?
Ich bin sehr ruhig gewesen insofern, als dass ich viel gemobbt wurde. Also ich war eher ein Außenseiterkind. Ich habe, wenn wir auf Klassenfahrt gegangen sind, mit mir wollte nie jemand ins Zimmer, weil ich halt so vernünftig war, so angepasst. Also das ist etwas, was ich von zu Hause mitbekommen habe, aber ich habe da gar nicht drunter gelitten jetzt so direkt, sondern es war mehr so dieses, dass es das anfing mit 12, 13, dass die ersten aus meiner Klasse mal irgendwie versucht haben, eine Zigarette zu rauchen oder Alkohol zu trinken, das, was Jugendliche machen. Das hat mich halt nie interessiert. Also und dadurch war ich automatisch irgendwie Außenseiter. Ich war immer der Uncoole. Ich war immer der, der sozusagen mit dem niemand zu tun haben wollte. Ich hatte aber auf der anderen Seite trotzdem immer gute Freunde, wenige, aber die ich hatte, waren richtig gute Freunde, sodass ich auch da einen Ausgleich hatte. Und deswegen, ich war als Kind eher schon ruhig, besonnen, nicht rebellisch, ja.
Ich überlege gerade, ich habe auch nicht geraucht und habe auch nicht getrunken und bei Klassenfeiern und sowas. Also ich bin ja auch nicht gemobbt worden. Also ich frage mich gerade jetzt, woran das gelegen haben kann. Vielleicht, keine Ahnung.
Du bist ein Mädel, du bist eine Frau.
Na, aber Mädels können auch zickig sein, ne?
Also ja,
ich hatte eigentlich guten, jedenfalls denke ich das, ich reflektiere das auch gerade.
Naja, vielleicht ist das einfach, also ich glaube, dass man da, ja, wie soll ich sagen, gibt es Zufälle im Leben? Das ist die große Frage. Also du bist so groß geworden, ich so. Und ist das, was wir da erleben, ein Zufall? Oder ist es kein Zufall? Gehört sozusagen das, was ich erlebt habe, als dass ich eben nicht zu einer Gemeinschaft dazugehören durfte? Ist das Teil des Seelenplans? Also ist das Teil der Aufgabe? Ja, wenn man so will, bin ich ja heute wieder in gewisser Weise rebellisch, also rebellisch im Sinne von weil die alternativen Medien sind ja größtenteils auch sehr umstritten und wir sind neulich irgendwie an der Nordsee spazieren gegangen und da war von irgendwie hunderten Schafen ein schwarzes Schaf dabei und da sagte meine Frau, guck mal, du. Ja, habe ich so gedacht, ja, also, aber ich bin das auch aber gerne.
Die sind schöner, die Schwarzen, oder?
Ja, und ich so, also, ja, aber ja. Aber warum das am Ende tatsächlich so ist, dass der eine das so erlebt und der andere das so erlebt, das ist eine sehr philosophische, spannende, große Frage. Vielleicht gibt es darauf auch gar keine Antwort, weil es auch irgendwie so das Geheimnis des Lebens ist.
Hattest du strenge Eltern? Also wie bist du erzogen worden?
Nein, ich hatte keine strengen Eltern. Also mein Vater hat mir immer sehr vertraut, dass das, was ich mache, schon irgendwie richtig ist. Der hat mich immer machen lassen. Meine Mutter hätte gerne gesehen, dass ich studiere. Sie hat aber relativ schnell verstanden, auch nach diesem quälenden Abitur, dass das mit mir nicht zu machen ist. Und hat dann aber auch relativ schnell begriffen, dass ich auf einem ganz guten Weg bin. Und deswegen, nein, ich hatte keine strengen Eltern. Also meine Eltern haben immer versucht, in meiner Kindheit so für mich das Beste zu geben nach ihren Möglichkeiten. Vielleicht bin ich eher etwas überbehütet worden.
Du hast mal gesagt, du warst so der typische FDP-Mann. Was verstehst du darunter?
Na, ich, also auch das nicht falsch verstehen. Ich habe nie einer Partei angehört und ich habe auch nicht vor, in Zukunft irgendeiner Partei anzugehören. Versuche mich nach dem Prinzip des gesunden Menschenverstandes leiten zu lassen. Und das sehe ich in der Parteienlandschaft nicht häufig genug oder eigentlich gibt es nicht so die Partei, wo ich sage, ich gehöre auch keiner Organisation an und ich gehöre auch, also ich gehöre überhaupt in gar keine Schublade. Ich sage es immer wieder, nicht links, nicht rechts, nicht oben, nicht unten. Ich bin einfach, wie gesagt, vielleicht anders, aber man kann mich da nicht so zuordnen. Und was ich damit meinte, ist, dass ich vor 10, 12 Jahren noch ein komplett anderes Leben gelebt habe, im Sinne von, da ging es mir sehr stark um möglichst viel Geld verdienen, möglichst teure Autos fahren, möglichst teure Klamotten, tolle Urlaube. Also ich war so voll in diesem Konsumrausch, vielleicht sogar konsumsüchtig, ja, kann man so sagen. Also ich kein Alkohol, keine Drogen, sonst nichts, aber Konsum, damit habe ich mich sehr gerne umgeben mit schönen Dingen, ob sie sinnvoll waren oder ob sie nicht sinnvoll waren. Und deswegen habe ich dann durch einen Schicksalsschlag in meinem Leben, bin ich so vom Universum einmal komplett durchgeschüttelt worden. Und auch heute mag ich noch schöne Dinge und ich finde, das schließt sich auch nicht aus.
Aber man muss sie nicht besitzen, oder?
Man muss sie entweder nicht besitzen oder es ist einfach, sie sind nicht mehr dazu da, um sich selber aufzuwerten. Das ist der Unterschied. Ich hab damals eine Uhrensammlung gehabt mit teuren Uhren. Die habe ich irgendwann verkauft, weil ich das heute, ich habe eine einzige noch, weil es meine Lieblingsuhr ist, die ich seit 25 Jahren trage. Das ist die günstigste von allen gewesen. Trotzdem würde vielleicht der ein oder andere sagen, teure Uhr, wie auch immer. Das ist ja immer eine Frage des Blickwinkels. Für den einen sind 500 Euro viel, für den anderen 50, für den anderen wieder 50.000. Ja, und ich konnte da loslassen im Sinne von, und ich konnte verstehen, dass das Materielle mich niemals glücklich machen wird. Ich habe immer gedacht, das macht mich glücklich. Ich habe immer, und das meine ich so mit FDP, ich muss mein Vermögen schützen, ich brauche die und die Versicherungen, ich brauche irgendwie ein Haus, was ich kaufe und ich brauche diese Dinge, mit denen ich mich umgebe. Ja, und wenn ich heute Geld ausgebe, was ich immer noch gerne tue, dann aber immer für Dinge, die mich ein Stück weiterbringen. Also ich würde zum Beispiel, da hinten steht jetzt ein Flügel, ich weiß nicht, ob man ihn, ich glaube, man sieht ihn im Bild. Für sowas würde ich gerne Geld ausgeben, weil das berührt mich und ich weiß, das ist etwas, was meine Seele berührt. Ich würde mir aber nie wieder eine zweite Uhr kaufen. Ich würde sogar, wenn ich auf die verzichten müsste, würde ich sie abmachen und würde sie irgendwie sagen, komm, ist gut. Also das hat sich bei mir verändert und das ist etwas, was eben, ja, so vor 12 Jahren, mein Leben hat sich einfach komplett umgekrempelt. Ich wurde einmal so auf 180 Grad gedreht. Und aus heutiger Sicht bin ich da dankbar für, weil ich so viel über das Leben gelernt habe. Und über das, was wirklich Sinn macht im Leben. Und wenn ich das jetzt so sage, dann bedeutet das nicht, dass das auch für andere Sinn machen muss. Für mich, ich kann es immer nur wieder für mich sagen. Für mich haben plötzlich die Dinge, mit denen ich konfrontiert war, Sinn gemacht. Und ich wusste einfach, dass meine 40 Jahre bis dahin auch irgendwie, na klar, wichtig waren. Man kommt ja irgendwann an den Punkt oder man kommt auch nicht an diesen Punkt. Wobei ich habe mich damit beschäftigt, sehr viele Menschen wachen durch Schicksalsschläge auf. Aber ich habe so viel plötzlich über das Leben lernen dürfen. Ich habe so tolle Menschen kennengelernt. Ich habe dann irgendwann einen Blog gegründet im Internet, 100 Monkeys, wo ich Menschen vorgestellt habe, die andere Lebenskonzepte, andere Heilmethoden, andere Mediziner. Ich habe die Schulmedizin plötzlich hinterfragt. Und auch da nicht so, die Schulmedizin ist nicht per se schlecht, im Gegenteil, also sogar wichtig und überlebensnotwendig. Aber ich habe mich bei einigen Dingen gefragt, kann man das nicht auch anders machen? Und habe ganz viele Menschen interviewt, die da Lösungen haben. Habe das auch immer selber ausprobiert. Und habe plötzlich irgendwie immer weiter gebohrt und geguckt. So. Das war dann nicht nur die Pharmaindustrie, sondern das war auch die Rüstungsindustrie. Und ich habe plötzlich festgestellt, das, was uns immer erzählt wird, dass wir so die Guten sind, das stimmt gar nicht. Ja, wir leben so irgendwie auf dem Rücken anderer Menschen und das habe ich vorher immer verdrängt, aber wenn man irgendwie alleine guckt, wo unsere Textilien herkommen größtenteils oder wo unsere Handys und so gebaut werden, das wusste ich zwar, aber ich konnte das jetzt plötzlich spüren. Also ich fühlte mich plötzlich auch mit dem Schmerz der anderen verbunden. Also das ist schwierig in Worte zu fassen. Und dadurch habe ich bis zum heutigen Punkt so eine Zufriedenheit erlangt, die mit Geld nicht zu bezahlen und vor allem auch nicht zu bekommen ist, sondern die nur durch das dem Leben zu vertrauen oder zu versuchen, dem Leben zu vertrauen, in dieses Vertrauen reinzukommen, in diesen Moment des Lebens reinzukommen, in diesen, dass das Leben es eigentlich gut mit uns meint und die Faszination des Lebens zu sehen, wieder zu sehen, das sind nicht einfach nur Blumen, sondern
die sind aus dem Garten, ja.
Ja, aber es ist auch als Faszination, was ist das, eine Blume? Also was ist das, wenn da plötzlich ein Schmetterling drauf sitzt? Was ist, wenn plötzlich irgendwie eine Hummel durchs Bild fliegt? Also die Faszination fürs Leben wieder zu entdecken, das ist etwas, was mir eine große Zufriedenheit gegeben hat und auch eine große Dankbarkeit dem Leben gegenüber.
Wie kommt man denn da hin? Also wie habt ihr angefangen? Du hast selber gesagt, so ein Konsummensch, der sehr im Außen gelebt hat. Ne? Jetzt kriegst du so einen Schicksalsschlag, da wird man ja nicht von heute auf morgen gleich, geht man ja nicht gleich zur Homöopathie oder glaubt an Spiritualität. Wie war das bei dir? Ist das ein Prozess gewesen oder hattest du eine Empfehlung?
Also die Empfehlung ist tatsächlich zu versuchen, sich Menschen zu suchen, mit denen man sich verbindet, die einen verstehen. Und mit verstehen meine ich nicht, die einem den ganzen Tag gute Ratschläge geben sollen, wie man etwas machen soll, sondern die einfach zuhören. Diese Traurigkeit, diese Wut, dieses Warum gerade ich zuzulassen und trotzdem zu versuchen, so normal weiterzuleben wie zuvor auch. Und das haben wir immer gemacht. Und es war sehr, sehr gut. Das weiß man natürlich erst immer im Nachhinein. Und einfach, man wird dazu gezwungen, noch mehr gezwungen, ins Vertrauen zu kommen.
Aber du hast doch bestimmt, also ich habe irgendwo gehört, du warst bei einem Geistheiler und positive Effekte oder positive Sachen gemerkt danach, oder? Wie war das?
Also ja, Geistheiler klingt jetzt immer so nach Hokuspokus. Mhm. Also ich habe damals einen Osteopathen gehabt, mit dem ich sehr gut befreundet war, den ich gefragt habe und gesagt habe, sag mal, was würdest du denn in meiner Situation machen, mit wem würdest du mal versuchen, irgendwie da Kontakt aufzunehmen? Und er hat mir dann seinen Freund wiederum empfohlen. Ich habe mir das halt auch erstmal angeschaut und habe aber gespürt, dass der uns am Anfang sehr weiterhelfen konnte. Also ich war immer dabei und es gibt ja diesen Dachverband Geistiges Heilen. Und da es eben eine Empfehlung von einem guten Freund war, der wiederum selbst gute Erfahrungen damit gemacht hat, sind wir dann da regelmäßig hingefahren. Das ist jetzt viele, viele Jahre her. Und das hat einfach noch mal mehr dazu geführt, dass ich Dinge erkannt habe, also so eine Art kleine Wunder, was zwischen Himmel und Erde möglich ist, was wir mit unseren Augen nicht sehen können. Und das sind vielleicht so diese kleinen Wunder im Leben, so kann man das bezeichnen, die, ja, auf die man so nie gestoßen wird, wenn man es nicht selbst sieht, weil man selbst in einer Notsituation ist. Man ist so verzweifelt, dass man erstmal alles ausprobiert. Und über das Ausprobieren eben auch Dinge entdeckt, die dazu führen, dass man staunt, dass man ins Staunen kommt.
Habt ihr euch selber auch damit beschäftigt, ne? Mit es muss noch mehr geben auf dieser Welt. habt ja Seminare besucht und Coachings gemacht, was ja viele dann machen, angefangen Bücher zu lesen. Ja, ging das dir auch so? Also mir ging es so, obwohl ich jetzt keinen Schicksalsschlag hatte, aber irgendwie kam auch genauso vor 10, 12 Jahren ging das bei mir los mit Büchern, mit Seminaren, mit einer Yoga-Ausbildung. Und wenn man einmal damit anfängt, dann will man immer mehr wissen. Geht es euch auch so oder geht es dir auch so?
Ja, das ist so. Und da muss man aber auch auf der anderen Seite wieder echt aufpassen, dass man sich nicht zu sehr wiederum ablenkt. Also am Ende ist es immer die innere Arbeit, die dazu führt, dass man ein Stückchen vorankommt. Es ist immer das Meditieren, das in sich gehen, die in die Achtsamkeit gehen. Weißt du, wenn du ein gutes Buch liest, und es gibt ja unglaublich viele gute Bücher über Heilung, ja, dann fühlt man sich, während man das Buch liest und denkt, okay, alles klar, ich habe es verstanden, und man fühlt sich gut, man legt das Buch aus der Hand, wacht am nächsten Morgen auf und denkt, oh Gott, man braucht das nächste Buch, um sich wieder gut zu fühlen. Also das Buch wird irgendwann auch zu einer Art Sucht, auf
Deutsch gesagt. Deswegen gibt es so viele jetzt, ganze Buchabteilungen, oder?
Ja, und es reichen aber eigentlich 3, 4, 5 gute Bücher zu dem Thema, die man immer wieder in bestimmten Situationen nehmen kann. Mhm. Und ich mache das dann zum Beispiel auch so, dass ich mir dann eins von meinen Lieblingsbüchern greife, intuitiv eine Seite aufschlage, gucke, was da steht. Mhm. Und es passt interessanterweise ganz oft dann gerade zu der Situation und es bringt mich ein Stück weiter.
Mhm. Bei mir ist es Eckhart Tolle. Ich habe so ein kleines Buch von Eckhart Tolle, das hatte ich sogar mit auf dem Jakobsweg und habe dann abends, man kann ja nicht viel Gepäck mit rumschleppen, aber bei dem kann man immer von vorne anfangen und hat plötzlich einen anderen Gedanken dazu.
Ja, Eckhart Tolle ist für mich auch also eine großartige Entdeckung gewesen. Ich habe sein Buch jetzt gelesen, da habe ich es ehrlich gesagt gar nicht verstanden.
Genau, das erste Mal nicht, nee.
Das erste Mal war es so, dass ich dachte, hä, was meint der? Jetzt? Ja, klar gibt es nur jetzt, aber es gibt doch auch eine Zukunft und eine Vergangenheit. Mhm. Und das zu verinnerlichen und zu verstehen, dass es nur diesen einen Augenblick immer gibt, also den wir jetzt hier gerade an diesem Tisch haben, und dass alles andere nur ein Konstrukt unseres Verstandes ist, das hat bei mir mehrere Jahre gedauert. Und also meine Frau lacht manchmal, weil sie sagt irgendwie so in bestimmten Situationen, denk an Eckhart Tolle, weil das gelingt einem auch nicht 24/7 rund um die Uhr. Aber
genau, da hätte ich gern mal noch einen Tipp, also weil ich merke auch, ich lese zwar eine Menge und ich weiß auch, man müsste mehr meditieren, aber ich mache es nicht. Also ich habe ganz oft das Gefühl, jetzt setze ich mich hin mit einer Tasse Tee und eine Kerze an und eine Räucherkerze und dann gibt es Tage, da geht es einfach nicht. Da ein Gedanke, da ein Gedanke und das muss ich noch machen. Ich bin ganz schwer zu meditieren zu kriegen. Ich versuche es mit dynamischer Meditation, wo mir jemand was erzählt und ich dann so ein bisschen, oder jetzt auch mit so einer Atemmeditation, finde ich sehr, sehr cool. Also weil man da sich auf Atem konzentriert, aber ich tue mich sehr schwer, mit diesem zur Ruhe kommen, nach innen zu schauen. Ich lenke mich extrem gerne ab. Wie kriegt man das hin?
Ich glaube, indem du dich da nicht zu sehr unter Druck setzt, sondern indem du, oder andersrum, indem du auch das erstmal da sein lässt. Also indem du dich dafür nicht, das ist so, weißt du, wenn du irgendwie anfängst zu joggen und gleich dieses, du willst einmal jetzt bei mir in Hamburg um die Alster joggen, und danach, du schaffst nur irgendwie ein Siebtel der Strecke und sagst die ganze Zeit irgendwie, oh Gott, wie soll ich bloß? Und aber so dieses in wirklich kleinen Schritten und auch kleine Erfolge zu sehen. Also beim ersten Mal setzt du dich hin und du hast irgendwie, dir wuselt es eine halbe Stunde im Kopf rum und beim zweiten Mal nur noch 29 Minuten und 30 Sekunden und irgendwann sind es nur noch 15 Minuten und irgendwann kommst du in diesen Zustand, wo du relativ schnell das abrufen kannst. Und dann ist es auch für dich selbstverständlich geworden, wie dass du es schaffst, einmal um die Alster zu joggen oder wie morgens Zähne putzen. In dem Augenblick, wo hier oben der Alarm noch so hoch ist, der Alarm im Kopf, musst du diesem Alarm die Möglichkeit geben, sich erstmal zu zeigen, weil der will gesehen werden. Und also was immer ganz gut funktioniert, ist sich auch, das funktioniert mit allem, das funktioniert auch mit der Angst, sich zu verabreden und zu sagen, so, lieber Verstand, ich verstehe, du hast mir viel zu sagen, aber ich möchte jetzt gerade meditieren. Jetzt ist gerade wirklich ein schlechter Zeitpunkt dafür, jetzt mir diesen ganzen Müll, in Anführungsstrichen, diesen Gedankenmüll da oben zu fabrizieren, der bringt mich gerade nicht weiter. Pass auf, wir haben ein Date, wir verabreden uns heute Abend um 19 Uhr und dann bin ich für dich da und dann kannst du mir das ganze Zeug raussenden. So. Und dich dann aber auch dran halten und sagen irgendwie, und so versuche ich das auch immer mit der Angst. Also wenn die Angst kommt, wenn Angst da ist, zu sagen, du, ist gerade echt schlecht. Also, liebe Angst, komm, hab jetzt nochmal 2 Stunden Zeit und dann nehme ich mir den Raum für dich. Und dieser Angst oder auch diesem Verstand, diesen Raum einzuräumen. Mhm. Also den wirklich, das vielleicht klingt das jetzt für den einen oder anderen ein bisschen verrückt, ja. Aber wenn man das mal, wie soll ich sagen, nicht verstanden hat, sondern wenn man das fühlt, dass das so funktioniert, dann gibt das eine innere Befreiung und eine Zuversicht und ein Vertrauen, dass sogar in so einer Krise du plötzlich in so ein Dankbarkeitsgefühl kommst von Danke Leben, dass es dich gibt und danke, dass ich das gerade alles erleben darf und du, ja, du glücklich und zufrieden bist. Aber das ist nochmal, oder auch einfach zu sagen, heute geht das halt einfach nicht. Ja, das ist wie mit Joggen, es geht heute einfach nicht.
Ich gebe es dann einfach auf und dafür sitze ich vielleicht an einem anderen Tag eine halbe Stunde. Also wo ich mir dann gesagt habe, okay, nicht jeder Tag ist gleich und wenn manche Tage sind einfach so, dann
ja. Und wenn du, das ist so auch wie mit, wenn ich die Kekse da sehe, es gibt Tage, da würde ich diese ganze Schale leer essen. Ja, aber was bringt's, wenn ich das gemacht habe, hinterher zu sagen, oh du Idiot, warum hast du jetzt die ganzen Kekse, macht's das besser? Nein. Ja, und so ist es auch mit dem, heute hast du wieder nicht meditiert. Oh, du, warum meditierst, warum klappt das denn nicht? Hä? Ja, ist ja nicht schlimm, war heute halt so. Morgen. Und wenn es morgen nicht, ja, übermorgen. Aber das Bewusstsein dafür zu haben, dass man es möchte und dass man es ein bisschen trainiert, jeden Tag, das führt dazu, dass es irgendwann automatisch da ist. Und der eine braucht dafür 2 Jahre und der andere braucht dafür 20 Jahre und vielleicht diesen perfekten Zustand, den man sich immer wünscht. Das hat nämlich auch Eckhart Tolle gesagt. Eckhart Tolle hat mal so schön gesagt, wenn dir jemand sagt, er sei erleuchtet, dann soll er mal 2 Wochen mit seinen Eltern verbringen. Ja, und das finde ich so dieses, genau so ist es. Also besonders die, die sagen, sie sind so erleuchtet, sind meistens die, die irgendwie ganz tief auch in ihrem eigenen Keller mal gucken sollten. Und weil es ist menschlich, Dinge nicht hinzubekommen.
Ich habe mich dabei ertappt, dass ich ganz viele Ausreden finde, um nicht zu meditieren, ne? Um mich nicht hinzusetzen, um mich nicht mit mir selbst zu beschäftigen. Weil ich glaube, Angst habe, da könnte etwas Negatives hochkommen oder irgendwas. Genau. Oder ich bin vielleicht ein ziemlich schlimmer Finger, ja? Und das wird mir dann gespiegelt und vielleicht, dass man das nicht sehen will, nicht angucken möchte. Ja. Vielleicht geht es vielen anderen auch so.
Naja, klar, es ist ein Deckel, den du drauf machst, weil durch die Meditation Gefühle hochkommen, die ganz schön heftig sein können. Und die auch, also deswegen, also das ist auch nichts, was man jetzt jedem einfach so gleich empfehlen kann. Man sollte auch vielleicht gucken, ob man das mit einem Partner zusammen macht oder sich eine Freundin sucht oder eine kleine Meditationsgruppe aufmacht oder aber auch alleine. Jeder Mensch ist unterschiedlich. Mhm. Jeder Mensch hat irgendwie, keine Ahnung, da geht da anders mit um, wenn plötzlich tiefe Trauer hochkommt. Aber die Trauer immer wieder wegzudrücken, führt dazu, dass mehr Trauer kommt. Die Wut immer wieder wegzudrücken, führt dazu, dass mehr Wut kommt. Die Angst immer wieder wegzudrücken, führt dazu, dass mehr Angst kommt. Das heißt, irgendwann der Angst, der Wut, der Trauer, was auch immer, den Raum einräumen und sagen, jetzt darfst du da sein.
Und vielleicht mal alles rausschreien oder so?
Auch alles rausschreien. Und aber auch zum Beispiel akzeptieren, dass auch Freude kein Dauerzustand ist. Bei keinem. Auch nicht beim frommsten und heiligsten Menschen auf Erden. Weil wenn der auch ganz ehrlich mit sich in die Tiefe geht, werden auch bei dem Sehnsüchte oder Dinge hochkommen, wo er verzweifelt ist, die er sich wünscht. Das gehört einfach, glaube ich, zum Leben dazu, zu akzeptieren, das Stärkste, was wir tun können, ist immer wieder dem Leben zu vertrauen. in allen Bereichen und in allen Situationen, dass das Leben es gut meint.
Du hast bevor Corona losging, da hattest du ein Video gemacht, ich glaube mit deiner Frau zusammen, wo du gesagt hast, du möchtest so ein Projekt schaffen, wo du anderen Menschen Mut machst oder wo andere Menschen so zusammenkommen. Was hast du da konkret vor? Oder gibt es diese Idee noch? Ist da jetzt vieles nicht möglich?
Ja, also ich habe mit Simone zusammen Workshops gegeben, unter anderem mit Anke Ewerts auch. Anke Ewerts hat eine Nahtoderfahrung gehabt, hat das Buch 9 Tage Unendlichkeit geschrieben, was ich auch sehr empfehlen kann, wenn es genau um diesen Aspekt geht, den ich eben genannt habe, dem Leben zu vertrauen. Also sie war in dieser anderen Dimension, sie war in diesem endlosen Bewusstsein für 9 Tage. Sie hat gesehen, was es bedeutet, nicht mehr im Körper zu sein, was dann geschieht. Ja. Und was ich einfach festgestellt habe, ist, dass, und wir haben von diesen Seminaren jetzt 3 Stück bisher, und dann kam Corona, dann konnten wir nicht mehr, dass die Menschen, die dorthin kommen, tatsächlich mit teilweise schwersten Schicksalen und also richtig heftigen Schicksalen kommen und mit Lebensgeschichten, wo du gleich losheulen möchtest, die aber mit einem inneren Frieden nach Hause gehen und man einfach weiß, die sind gekommen, um zu verstehen oder um eine Möglichkeit zu suchen, wie man anders mit dem Schicksal umgehen kann. Und bei so einem Seminar wird einem nichts weggenommen. Die Arbeit musst du selber machen. Das ist das Ernährung, tägliche Bewegung, Meditation, auf deine geistige Hygiene achten, dass du dir nicht irgendwie vom Einschlafen, 10 Horrorfilme reinziehst oder irgendwelche schlimmen Meldungen aus irgendwelchen Nachrichtenmagazinen und so weiter und so fort. Übrigens auch nicht die schlimmen Meldungen, die wir in der alternativen Szene oftmals verbreiten. Also das ist auch immer etwas, weil es heißt ja immer so, oder wir kritisieren immer den Mainstream oftmals, aber auch wir machen da bei weitem nicht alles richtig. Ja? Also auch wir verbreiten, die einen haben Angst vor Corona, die anderen haben Angst vor einer Gesundheitsdiktatur, am Ende haben alle Angst und das führt uns nicht weiter so. Wenn ich sehe, das Glas kann auch in einer schweren Krise durchaus halb voll sein und nicht nur immer halb leer, daraus entsteht eine Aufwärtsspirale. Ich habe mal irgendwo gelesen, ich weiß gar nicht mehr genau wo, es gibt entweder nur eine Abwärtsspirale, in der man sich befindet, oder eine Aufwärtsspirale. Und viele sind in der Abwärtsspirale und diese Abwärtsspirale dreht sich immer schneller und immer weiter und es geht einem immer schlechter und man ist immer mehr in der Gegenwehr und im Kampf gegen das, was ist. Das sagt ja auch immer Eckhart Tolle so schön, kämpf nicht gegen das, was ist. Was ist, ist ja. So, ja. Sondern versuch wieder in diese Aufwärtsspirale reinzukommen. Vielleicht ist es sogar von ihm. Da kann ich nur sagen, das sollen dann einfach so Impulse sein. Und da haben wir sehr berührende Lebensgeschichten gehört, kennengelernt. Und das Feedback war am Ende, dass die Leute gesagt haben, Mensch, toll, wir hatten jetzt wirklich mal die Möglichkeit, das aus einer anderen Sicht zu sehen. Und damit werden wir jetzt mal weiterarbeiten und werden das mal versuchen, sowas wie Meditation, mehr Sport, eine bessere Ernährung, auch eine geistige Hygiene, sich nicht mit allem möglichen Mist den ganzen Tag im Kopf zu blockieren, das in unser Leben einzubauen. Und da kriegt man dann teilweise sogar noch Wochen oder Monate später auch Feedbacks von Teilnehmern, die sagen, das ist wirklich, das hat mein Leben beeinflusst. Und das freut mich. Also das ist etwas, was woran ich große Freude habe und das werden meine Frau und ich sicherlich auch noch intensivieren in Zukunft.
Ihr habt auch mit Daniele Ganser zusammengearbeitet mit diesen Achtsamkeitsseminaren. Mhm. Was macht ihr da mit den Leuten?
Naja, Achtsamkeit ist natürlich, also da bin ich letztendlich nur der Veranstalter gewesen und der Organisator und habe das moderiert und Daniele, der ja in seinen Vorträgen immer das Thema Achtsamkeit ans Ende gestellt hat, den habe ich halt damals gefragt, ob er nicht mal Lust hat, den ganzen Workshop zu machen. Das haben wir gemacht und er bringt den Leuten halt bei, wie es einem gelingt, wieder in die Faszination für das Wunder des Lebens zu kommen. Das, was wir eben mit den Blumen hatten. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, aber das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Erfahrung und hilft dabei, immer wieder so dieses zu verstehen, wir können vertrauen. Eigentlich können wir vertrauen.
Der Daniele Ganser ist ja so ein Fan von Ritualen, die man so machen soll, wo man dann immer ein bisschen mehr mit in sein Leben integriert. Bei mir ist es das kalte Duschen. Das mache ich jetzt seit 3 Monaten.
Genau, das hat er ja auch gemacht.
Was machst du? Gibt es bei dir noch was, wo du sagst, das habe ich mir jetzt angewöhnt, das hilft mir jetzt irgendwie auf meinem Weg?
Also es gibt so verschiedene hawaiianische Rituale, die ich spannend finde. Da habe ich Bücher gelesen. Ho'oponopono ist zum Beispiel ein Ritual. Da sagen jetzt einige, was? Ho'oponopono klang für mich am Anfang auch total schräg. Sind aber uralte Heilrituale, die mir in schwierigen Situationen immer wieder dann helfen, zurück in dieses Bewusstsein zu kommen. Hey, du kannst vertrauen. Und natürlich, ich merke das auch sofort, wenn ich nicht genügend Sport mache, wenn ich mich schlecht ernähre, und auch solche Phasen sind wieder menschlich, hat man zwischendurch, merke ich sofort an meinem gesamten Zustand, bin dann viel mehr so, dass ich so im Groll ist wirklich interessant. Man kann da mit sich selbst wunderbar rumexperimentieren. Und nochmal, ich sage nicht, dass das für jeden immer das Richtige ist. Auch wir leben unseren Kindern das vor, aber ob unsere Kinder das irgendwann, also wir sind zum Beispiel Vegetarier mit einer Tendenz zu vegan, aber wenn unsere Kinder irgendwann entscheiden, Fleisch zu essen, wunderbar. Es ist, man kann es immer nur vorleben. Ich glaube, das ist auch das, was Daniele immer sagt. Leb es vor. Und wenn Menschen sich dafür interessieren, dann erklär ihnen und dich fragen, wie du es machst und warum du vielleicht strahlendere Augen hast als jemand anders, was du da richtiger machst, dann erklär ihnen das. Aber lauf nicht missionarisch durch die Gegend und sag den Leuten nicht, du musst das so und so machen, weil das funktioniert sowieso nicht. Das führt dann sofort zu einer Gegenwehr und
Ja, schönes Schlusswort. Dankeschön.
Danke dir.
Vertrauen wir dem Leben. Und ich werde werden beim nächsten Mal meditieren, an dich denken. Und sage Dankeschön, dass du hier bist.
Ich danke dir und danke dem ganzen Team. Hat Spaß gemacht. Dankeschön.